Hallo, liebe Community. Hallo und herzlich willkommen zum Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast AI und Du. Jetzt ist selbst die Verwirrung verwirrt. Ich glaube, wir lösen das Ganze mal auf. Herzlich willkommen zum Crossover und mit mir heute hier im Studio der liebe Michael und der liebe Adrian. Sagt Hallo. Und kommt auf die Bühne vor allem.
Hallo Thorsten, hallo Adrian. Das ist eine wilde Kombination. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also hätte ich gesagt, wenn wir jetzt nicht das zweite Mal hier das aufnehmen würden. Ah, hier ist Bewegung drin. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, warum wir das tatsächlich das zweite Mal aufnehmen. Ja, aber kennen sich unsere Communities schon?
Echt? Ich denke schon, ich weiß es gar nicht.
Aber vielleicht machen wir eine kurze Vorstellung. Ne? Also auf der einen Seite haben wir AI und Du und den Copilot in Microsoft 365. Und Microsoft 365 passt auch ganz gut zu der in Anführungsstrichen anderen Seite, oder Michael?
Ja, diese andere Seite ist ja auch immer so ein bisschen relativ. Im Talk haben wir ja mal angefangen, da haben wir fast ausschließlich über Teams gesprochen und dann nochmal so ein bisschen was anderes. Der Talk Microsoft 365 hat sich auf die Fahne geschrieben, Microsoft 365 Themen zu besprechen. Und irgendwie aus nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen haben wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Copilot mit reinbekommen, aber auf einer anderen Tiefe, als ihr das im AI und Du Podcast macht.
Thorsten ist irgendwie die Schnittmenge, ne?
Richtig.
Ich bin der Mittelsmann. Ich sitze zwischen den Stühlen quasi. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute hier zusammen sind und im Rahmen des MVP Adventskalenders das Türchen 22, glaube ich, befüllen dürfen.
Ja.
An der Stelle vielen lieben Dank an den Anastasios, der das Ganze vorbereitet hat, initiiert hat und die MVPs, deutschsprachigen MVPs zusammengetrommelt hat und gefragt hat, ob wir nicht gemeinsam an einem MVP Adventskalender 2025 arbeiten wollen. Und ja, das ist heute unser Beitrag zum 22., also noch zwei Tage, dann dürfen wir alle Weihnachten und den Heiligen Abend feiern. Bevor wir das tun, tauchen wir heute aber nochmal Deep Dive ein wenig in den Co-Piloten, wer hätte es gedacht, ab und als besonderes Bonbon extra für den 22. haben wir uns überlegt, rollen nochmal auf das Thema Agent Mode in Office. Wir haben kurz nach der Ignite, um das nochmal aufzuklären, schon mal ein Recording gemacht. Waren relativ sicher im Sattel, waren uns auch sicher, das wird funktionieren bis zum 22. Dezember. Wie immer haben sich aber dann doch die Ereignisse ein wenig überschlagen bei Microsoft, sodass letzte Woche ein paar News rausgekommen sind, sodass wir gesagt haben, das können wir so nicht mehr stehen lassen. Wir machen vielleicht besser doch nochmal ein neues Recording und insofern freue ich mich, dass wir nochmal ein zweites Mal über den Agent Mode in Office und M365 sprechen.
Aber nicht nur über den Agent Mode, sondern auch über die Office Agents und über das, was da mal war. Ne? Also wir haben uns gedacht, deswegen fand ich das Aufrollen auch ganz passend, was du sagtest, nämlich wir gucken einfach mal, wie hat sich eigentlich Copilot in den Apps for Enterprise entwickelt. Ne? Also was kann man in Word, Excel, PowerPoint mit Copilot machen, beziehungsweise wie ist die Integration von Copilot? Ne? Also wollen wir uns nicht so genau angucken, was kann man in PowerPoint machen, sondern wie funktioniert das überhaupt? Und wie funktioniert das vielleicht auch im Moment nicht? Ne? Weil ganz so, ich sag mal, geradlinig und stolpersteinfrei ist ja jetzt so die Integrationsgeschichte von Copilot in Office nicht, oder? Wie seht ihr das?
Doch, ist super.
Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Wir haben doch seit Monaten diesen Copilot-Button bei uns in allen Produkten. Also von daher, der ist doch toll integriert. Das, was dahinter passiert, wenn man draufklickt, das ist eine andere Geschichte. Da ist ein bisschen was geholpert in den letzten Monaten. Das ist ja ein ganz netter Ansatz gewesen, den Microsoft dort verfolgt. Und ich hoffe, falls ihr mich noch nicht kennt, habt ihr trotzdem die Ironie rausgehört. Ich bin kein großer Freund davon, was grundsätzlich gerade passiert mit dieser Integration von, wir machen den Copilot, der für alle in der Enterprise-Lizenz oder grundsätzlich in den Grundlizenzen E3, E5 mit drin ist, dass der der Copilot-Chat in der Lage ist, in alle Produkte mit reinzuwandern. Da bin ich persönlich kein großer Freund von, weil so ein bisschen Storytelling verloren geht. Aber das, was da nebenbei passiert ist, ich wage mich das ja kaum mehr auszusprechen. Das hat ja Kunden nicht nur so ein bisschen sauer gemacht, sondern tatsächlich fragen lassen, was zur Hölle geht da los in Redmond? Wer von euch mag das denn mal noch richtig gut zusammenfassen, bevor ich Sachen durcheinander bringe?
Ja, also du sprichst es an, ne? Also man konnte zwischendurch durchaus die Frage stellen, wofür bezahlen wir hier eigentlich die $30, ja? Also zumindest im auf die Apps for Enterprise, denn wenn wir mal an den Anfang schauen, da war ja das Alleinstellungsmerkmal einfach, wenn ich die M365 Copilot-Lizenz habe, dann habe ich halt Copilot in den Apps for Enterprise. Vorausgesetzt richtiger Release, Release-Ring und so weiter, klar, aber hatte ich dann. Und das war auch schon ganz cool. Ich konnte dann Fragen zum Dokument stellen und irgendwie kamen dann auch immer mehr Funktionen dazu. Also was ja wirklich uns durchaus begeistert hat, war bei allen Schwächen, die vielleicht am Anfang auch die PowerPoint-Integration hatte, war ja dann das Übersetzen von einer kompletten PowerPoint-Präsentation über den Chat, ne? War ja schon eine coole Nummer.
Das ist untertrieben. Hallo, das war der Verkaufsschlager in internationalen Unternehmen, weil du halt sagen konntest, du machst das Ding einfach fertig in einer Grundsprache und danach jagst du es in die gängigsten Sprachen einfach mit drei Klicks, mit einem Prompt. Ich habe das Anfang des Jahres erlebt, ich stand auf einem Event und da hieß es im Vorfeld, das ist alles Deutsch. 2 Minuten davor, ich komme mit dem Kaffee in der Hand quasi zu meiner Session. Da heißt es, du, wir haben jetzt auch ein paar mehr englisch sprechende Leute da. Kannst du es vielleicht auf Englisch machen? Und dann habe ich das, sprachlich ist ja eins, aber ich habe dann genau das gemacht. Ich habe den Copilot genommen, habe das übersetzt und es war dann in Englisch. Nicht perfekt, aber nah dran. Und das ist halt der Wahnsinn. Und damit sind wir ja alle losgelaufen und haben geschrien, richtig tolles Feature, bis Microsoft dann kam.
Und ja, und da gab es ja noch ein paar andere Features, aber nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Und dann kam ja das Announcement, so hey, wir haben uns überlegt, der Copilot-Chat, also eben ne, das, was du ja schon sagtest, die Copilot-Funktionalität, die einfach in den M365-Lizenzen enthalten ist, die wird jetzt in die Apps for Enterprise integriert, sodass man in dem aktuellen Arbeitskontext, war glaube ich das Wording, ne, also das gerade geöffnete Word-Dokument oder die gerade geöffnete E-Mail, Copilot benutzen kann. Naja, ich habe da auch so die ein oder andere Fragestellung, ob das jetzt so die beste Entscheidung war, zumindest ohne granulare Admin-Controls, ne, ob man das haben möchte, weil du hast Storytelling angesprochen. Vorher war es halt einfach zu sagen, so hey, wer die M365 Copilot-Lizenz hat, hat das in den Apps for Enterprise und hat damit Zugriff auf die Tenant-Daten. Der zweite große Teil, nur mit dem M365 Copilot Zugriff auf Tenant-Daten, mit dem Copilot-Chat nicht. Darum steht auch Web dran. Also das wäre vielleicht auch mal so eine Spekulation, wie lange jetzt, wenn man die M365 Copilot-Lizenz hat, wie lange da überhaupt noch Web oben dran steht. Und ja, weil halt diese ursprüngliche Aufteilung ist ja so nicht mehr gegeben. Also ja, Web ist nicht falsch, aber es ist auch nicht hundertprozentig richtig, weil ich halt, wenn ich jetzt in Outlook bin, halt meine gerade geöffnete E-Mail mit im Kontext drin habe. Und ja, und ich glaube, wir waren auf dem Global AI Community Day in Köln, ne? Und wollten genau das, was du gerade geschildert hast, Michael, machen, nämlich mal eben eine Präsentation übersetzen und haben festgestellt, ja, schade. Ist nicht. Und der beste Vorschlag, der dann tatsächlich von Copilot kam, war allen Ernstes ja verwende doch einfach oben aus dem Menü überprüfen Bing Translate. Und das war ja eben genau nicht das, was wir wollten, zumal ja auch einfach, muss man ja mal sagen, die Qualität eine ganz andere ist, ob jetzt Copilot eine Übersetzung macht oder ob Bing Translate eine Übersetzung macht. Mal ab davon, dass es halt nicht für die ganze Präsentation auf einmal funktioniert, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ging es da los, dass dann auffiel, dass immer mehr Funktionen offensichtlich dieser Umstellung von wir bringen den Copilot-Chat in diesem standardisierten Interface in die Apps for Enterprise, so ein paar Sachen, Funktionen, die vorher da waren, zum Opfer gefallen sind. Und das ist eigentlich das, was ich so schade daran finde. wo eigentlich wir einen ganz guten Stand hatten im Sinne von Argumentation, ja, warum, für wen nimmt man jetzt die M365 Copilot-Lizenz, wo rechnet sich das, also auch dieses Use-Case-Thema und so weiter und so fort, wo wir da einen ganz guten Stand hatten. Und vor allen Dingen, wo wir auch ganz gut erklären konnten, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen den beiden Lizenzen oder zwischen den beiden Copilot-Varianten und wie sieht denn die Integration überhaupt aus? Und auf einmal keine Kommunikation dazu, dass es eine Änderung gibt, außer dass jetzt halt alle Copilot in den Apps for Enterprise kriegen, aber nicht, was dadurch verloren geht und auch nicht, ob das zurückkommt und auch nicht, wie es irgendwie so richtig weitergeht. Also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das war auch wirklich so, dass auch dann einige MVP-Kollegen ja, glaube ich, dann entsprechend da direkt nachgefragt haben und erst auf dem Weg dann so Stück für Stück rauskam, was denn jetzt eigentlich als nächstes passiert. Ja.
Das war schon ein trauriger Auftritt
an dieser Stelle,
der nach wie vor ja auch immer noch andauert, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Office ohne Copilot-Lizenz habe ich die Copilot-App-Integration immer noch nicht. Wenn ich die Word-App oder die Office-App, Web-Apps öffne, also PowerPoint-Web oder die Word-Web-App, dann habe ich dort manchmal die Copilot-Integration, auch ohne Copilot-Lizenz. Und für die User, die über eine Copilot-Lizenz verfügen, ist es nicht minder schlecht, denn teilweise sind die Funktionen, je nachdem welchen Release-Ring man in seinen M365-Apps hat, sind teilweise schon Funktionen jetzt wieder da, man findet sie aber an komplett anderer Stelle. Sie verhalten sich komplett unterschiedlich. In PowerPoint habe ich diese vermissten Features jetzt an bestimmten Stellen wie den Narrative Builder vom Copilot untergebracht. Im Excel habe ich sie in einem extra Menü, wo ich den Dropdown per Dropdown auswählen muss, ob ich Copilot starten möchte oder die Agent Skills, nannte es sich, glaube ich, zwischenzeitlich mal, um die Funktion wiederzubekommen. Aber 100% alle sind sie immer noch nicht da. In den Web-Versionen sind sie jetzt, glaube ich, nahezu ausgerollt. Aber ja, es ist in Summe ist es ein unbefriedigender Zustand, sowohl für die nicht Copilot-lizenzierten User, weil groß was angekündigt wurde, was nicht zur Verfügung steht, und für die Copilot-lizenzierten User on top noch dazu, dass Funktionen eben da waren, die dann weg sind und jetzt so Halbseiden da sind irgendwie. Also,
ja.
Keine Ahnung, was sie da gemacht haben, was sie da geritten hat.
Eigentlich kann man alles wieder halt so auf Kommunikation zurückführen, ne? Also ja, ist vielleicht nicht der beste Weg, aber ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass der Grund dafür, zumindest aus Microsoft-Sicht halt war, eine einheitliche Basis zu schaffen und dass man dafür halt erstmal wieder ein bisschen was einreißen musste, um halt da diese einheitlichen bereitzustellen, nennen wir es mal so. Und was aber gefehlt hat, war irgendwie so die saubere Kommunikation dazu. Ne? Aber das versuchen wir ja jetzt nachzuholen. Also gucken wir jetzt ja vielleicht einfach mal in die Richtung, also nach vorne, uns genug über die Vergangenheit beklagt oder den Ist-Zustand, aber gucken wir doch mal, wo soll es hingehen. Und das ist ja jetzt wirklich tatsächlich auch in den letzten Wochen deutlicher geworden, muss man ja einfach sagen. Also ne, wir haben ja schon so eingeleitet, dass das hier die zweite Aufzeichnung ist, eben weil Sachen klarer geworden sind. Ne? Ich glaube, so kann man es ja umreißen. Und wir haben ja spekuliert, ne? Also wie kommen jetzt die neuen Funktionen zurück? Und es gab jetzt verschiedenste Zwischenschritte, ne? Wie Thorsten, du hast es gerade angesprochen, mit in PowerPoint, wo dann auf einmal das Übersetzen an völlig anderer Stelle auftauchte und so weiter. Und ich glaube, jetzt kann man sagen, dass diese Funktionen, die vorher einfach im Apps for Enterprise Copilot-Chat für M365 Copilot-lizenzierte Benutzer da waren, die kommen jetzt zurück durch den Agent-Mode. Ich glaube, so kann man das eigentlich am einfachsten umreißen. Ja?
So ganz würde ich das nicht über einen Kamm scheren, ehrlicherweise, weil dieser Agent-Mode ist etwas, was ganz kurz vor der Ignite schon mal so heimlich, so ganz leise verteilt wurde, also als Information verteilt wurde und dann auf der Ignite relativ deutlich hervorgehoben wurde. Der soll eigentlich dazu führen, dass ich mit Hilfe von einer, ich würde mal sagen, Funktion, die ich aktivieren kann, vielleicht kennt ihr das, wenn ich sage, ich möchte jetzt Zusatzfunktionen, einen neuen Agent, der zum Beispiel schon mit meinem Copilot arbeiten kann, den aktivieren, oder ich möchte eine neue Datenquelle mit hinzufügen, oder wenn ihr in ChatGPT seid, dass ihr den Researcher zum Beispiel anmacht, also bewusst eine Funktion aktiviert, die dann erweiterte Möglichkeiten hat, weil da einfach mehr Power dahinter steht. Ich würde ein Add-on quasi fast sagen, dass das kommt mit Hilfe von Anthropic-Modellen. Und da gab es ja so eine schöne, so einen schönen Auftritt, so eine schöne Ankündigung auch, wo wir nach der Ignite erstmal noch spekuliert haben. Anthropic, Nvidia und Microsoft zusammen haben gesagt, jetzt kommen die Modelle von Anthropic, also Claude, kommen in die Microsoft-Welt. Sie kommen mit dazu, die Partnerschaft kommt jetzt dazu. Wir öffnen uns nicht nur gegen OpenAI, sondern nehmen eben auch Anthropic mit dazu. Und gleichzeitig stellt man das auf die Füße von Nvidia, CPUs, GPUs.
Chips.
Dass die die Rechenpower quasi mit dazu bringen. Ich habe nur in dem Moment tatsächlich diese Schwierigkeit, dass viele Funktionen eher wiederkommen, weil wir jetzt diesen Agent-Mode bekommen. Und dieser Agent-Mode ist eigentlich was Mächtigeres, bietet zeitgleich nochmal eine völlig andere Komponente. Und im ersten Moment, ich tatsächlich auch da stand und mir gedacht habe, da brauche ich ja ein bisschen Zeit zum Einlesen, wie dieses komische Agent-Mode tatsächlich jetzt funktioniert. Weil im ersten Moment sieht es aus, als würde ich meine verlorenen Funktionen wegen dem Agent-Mode wiederkriegen. Da bin ich völlig dabei.
Ja, also genau, also geht am Ende natürlich darüber, oder was heißt natürlich, geht darüber hinaus, ja. Und wir hatten ja halt auch erst den Eindruck, dass wir da eine harte Abhängigkeit haben zu Anthropic-Modellen, du hast es gerade schon erwähnt. Und damit halt aufgrund der Art der Integration bisher, ja, wir Europäer irgendwie so ein Stück weit außen vor sind, ne? Also zumindest, wenn wir gerne möchten, dass unsere Daten halt im europäischen Wirtschaftsraum bleiben und nicht irgendwie an Rechenzentren in die USA übermittelt werden. Aber das haben wir dann, ja, das war so eine der Sachen, die wir dann halt auch in der Praxis halt einfach nochmal nachvollziehen konnten, dass das eben tatsächlich nicht zwangsläufig so ist, aber optional in gewisser Weise, wahrscheinlich. Also bedeutet, also auch wenn man Anthropic-Modelle jetzt eben nicht aktiviert hat im eigenen Tenant, weil man eben nicht möchte, dass Daten in die USA übermittelt werden. Und ja, aber genau, vielleicht zu den Rahmenbedingungen für Anthropic-Modelle kommen wir ja gleich nochmal. Dann ist es trotzdem so, dass der Agent-Mode funktioniert. Also zumindest soweit ich das halt beurteilen konnte. Ich habe jetzt halt noch keinen Vergleich, was der denn jetzt eigentlich anders macht, wenn man auch Anthropic-Modelle nutzt. Wäre vielleicht auch mal so ein interessanter Test, ne, das mal so gegeneinander laufen zu lassen. Aber grundsätzlich kann man halt erstmal sagen, ja, so die, wir auf diesem Weg erreichen wir, bekommen wir verlorene Funktionen zurück plus X.
Und da war auch die Dokumentation nicht wirklich hilfreich und aussagekräftig, weil der Agent Mode beschrieben wurde, als es bedarf die Aktivierung von den Anthropic-Modellen. Und gleichzeitig stand in einer anderen Dokumentation, dass das nicht notwendig ist, um ihn zu benutzen. Die Anthropic-Modelle aber für, wieder in der ersten Dokumentation drin standen, als zwingende Voraussetzung, weil dann mit Reasoning gearbeitet wird, also der Überarbeitung von den Antworten und auch Vergleich, gibt es andere Quellen und Aufbereitungen nochmal mit etwas valideren Stellen, hätte ich fast gesagt, aber mit dem Einblick dazu, dass die Antworten, die gegeben werden, auch tatsächlich fundiert sind. Und das dann in Kombination mit nur den Anthropic-Modellen geht. Aber das würde dann genau erklären, warum eben Teile dann doch wieder gehen, wenn es nicht mit Reasoning zusammenhängt.
Oder eine andere anderer Erklärungsversuch wäre vielleicht auch noch, dass Microsoft das selbst ein bisschen durcheinander geworfen hat, denn wir haben ja unter dem Stichwort Office ja noch ein anderes Agent-Thema, nämlich die Office Agents. Das ist zumindest aus meiner Sicht bisher so, dass die eben nicht zur Verfügung stehen, solange man die Anthropic-Modelle nicht aktiviert hat. Also dass es da halt einfach eine härtere Abhängigkeit gibt. Vielleicht ist das auch einfach in der Dokumentation eine Unschärfe, ja. Also dass man halt Agent-Modelle tatsächlich im Fallback, also die den Agent-Mode als im Fallback benutzen kann, die Office Agents aber nicht. Aber ist jetzt auch meinerseits nur eine Spekulation.
Könnte ja durchaus sein, da Microsoft explizit ja angegeben hat, dass die Office Agents selber eben sehr stark das Reasoning einsetzen. Dadurch eben könnte es zumindest sein, dass wir Claude unbedingt brauchen, weil hier das Reasoning besser funktioniert. Und wir deshalb die Office Agents, ich weiß gar nicht, ob wir über die jetzt schon gesprochen haben, was sie eben im Detail machen, eben sehr stark auf das Reasoning setzen und von daher, genau, daher würde ich vermuten, wenn wir das Anthropic eben deaktiviert haben bei uns im Tenant, auch die Office Agents nicht zur Verfügung stehen. Aber
ja, was tun die eigentlich? Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Ich glaube, im Gegensatz zu den Agents ist da halt der Ansatz jetzt auch ein anderer. Nämlich bisher war es ja so, dass wenn wir Copilot in Word verwenden wollten, dass wir dafür halt Word gestartet haben, haben da halt den Copilot-Chat geöffnet und hatten dann halt Copilot in Word. Und mit den Office Agents wird das jetzt halt so funktionieren, dass man eben außerhalb der Office-Anwendung, sei es jetzt Word oder PowerPoint, mit Copilot interagieren kann zu dem Thema, ne? Also sei es jetzt das Draften von einem Word-Dokument oder einer PowerPoint-Präsentation und das halt eben außerhalb von Word oder PowerPoint.
Man kann eben den Copilot-Chat nutzen, kann dort eben einen Word-Agent oder ein PowerPoint-Agent Admenschen und so habe ich es verstanden, erstmal wieder beschreiben, was wir für ein Dokument benötigen oder um welchen Inhalt es sich drehen soll, wenn wir den Word Agent zum Beispiel auswählen. Und dann werden von dem Agent, ist ja eine der Eigenschaften eines Agents, werden weitergehende Fragen gestellt, was genau möchtest du erreichen, welchen Schwerpunkt möchtest du setzen, was auch immer, damit eben der Agent ein besseres Verständnis davon bekommt, was wir in dem Word-Dokument abgebildet haben wollen, worum es sich drehen soll. Und dann fängt der Agent eben an, sich die Informationen zusammenzusuchen. Das kann basierend auf Informationen sein, die bei uns im Tenant liegen. Das können Referenzdokumente sein. Das können aber auch Informationen aus dem Web sein, aus dem LLM. Woher auch immer, holt er sich die Information, nutzt dann eben sehr stark das Reasoning, um diese Information zu verifizieren, nachzugucken, ob das denn passt, ob die Informationen valide sind. Und auf diesen Informationen wird dann wiederum ein frisches Word-Dokument erstellt. Und da hat Microsoft nochmals besonders hervorgehoben, dass eben dadurch, dass logischerweise Microsoft Erfinder von Word, PowerPoint und Excel ist und sie sehr nah am Kern dran sind, wirklich von Scratch off diese Dokumente nativ erstellen können und nicht über irgendwelche Brückentechnologien, irgendwelche XML-Dateien, die generiert werden, die dann wiederum genutzt werden, um PowerPoints zu kreieren, sondern wie sie wirklich nativ die jeweiligen Applikationen nutzen, um eben zum Beispiel einen Word-File dann zu erstellen. Das war schon sehr spannend zu lesen. Und das Ganze wieder im Einklang mit Compliance, mit Security, worauf haben wir Zugriff, auf welche Informationen dürfen wir zugreifen, sind irgendwelche Informationen sensitiv, muss es gemarkert werden, etc. pp. Also da spielt sich dann wieder der gesamte M365 Service Tech aus, den wir eben im besten Fall im Einsatz haben.
Und das mittlerweile sogar unter Enterprise-Grade Data Protection.
Ja, nochmal jetzt ist in der Sinnung nachgeguckt, ja.
Das ist genau der Punkt, wo wir dann bei der letzten Aufnahme noch nicht waren. Da waren wir noch an der Stelle, wir gucken uns an, wo die Integration ist, wo dann dieses Zusammenspiel mit Anthropic, mit Microsoft zum Tragen kommt. Und in der Zwischenzeit eben diese öffentliche Aussage, ihr findet den Link in den Shownotes dazu auf einen Learn-Artikel, der verweist, doch, jetzt haben wir das. Aber unter diesem Sternchen nicht in der EU. Dieses kleine Sternchen ist wahrscheinlich für die meisten, die uns gerade im deutschsprachigen Raum zuhören, das Wichtigste dabei. Aber es hat für uns diesen riesigen Schritt symbolisiert, den Microsoft da in wenigen Wochen getan hat, um die Modelle tatsächlich auch an dem ranzubringen, was vorher mit einem reinen klassischen Verständnis für Copilot verbunden war. und wir jetzt dann einen, ich sag mal, täglichen News-Update erwarten können, dass das dann auch in die EU kommt. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ich weiß, dass die Technik und die Realität meistens noch ein bisschen länger braucht, aber das war halt dieser Moment, wo in dieser Gesamtkonstellation mit, ja doch, da ist schon noch ein bisschen Agent-Mode da, aber dann nicht so, wie es eigentlich auch sein soll mit Entropic und gleichzeitig aber auch diesen Ankündigungen, diesen Veröffentlichen, dass das jetzt dann auch in den Enterprise Data Protection mit drin ist. Sternchen. Dass das eben so einen riesen Impact hat, dass wir sagen, da müssen wir nochmal separat drüber reden. Das müssen wir leider nochmal ganz deutlich hervorheben, denn wir sind jetzt wirklich an einem sehr, sehr, sehr weiten Schritt, einen sehr, sehr großen Weg, würde ich mal sagen, gegangen, weil da eine riesen Vorbetrachtung schon grundsätzlich für die Modelle stattgefunden hat, weil da schon mal die Integration stattgefunden hat. Es ist halt nur noch nicht in den europäischen, European Data Protection, nee, Data Boundary, mein Gott.
Data Boundary.
Genau, mit drin ist.
Ja. Also und also warum wir da jetzt so ein bisschen optimistischer sind mittlerweile, ist halt einfach, weil, ne, wenn man jetzt überlegt, was heißt das? Naja, eigentlich heißt das ja nur, dass Microsoft die Modelle halt in europäischen Rechenzentren bereitstellen muss. Also ja, wahrscheinlich ist dafür noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht reichen auch gerade die Ressourcen nicht. Wissen wir alles nicht genau. Aber das ist ja jetzt der nächste logische Schritt. Und dann haben wir auf der einen Seite Enterprise-Grade Data Protection, also das Thema, wo es darum geht, unsere Daten werden nicht gespeichert, unsere Daten werden nicht verwendet, um die Modelle zu trainieren und so weiter. Plus unsere Daten verlassen den europäischen Wirtschaftsraum nicht mehr. Und das ist ja dann der Punkt, an dem wir uns halt überlegen können, ob wir dann nicht doch die Entropic-Modelle einschalten und dann von besserem Reasoning auch vielleicht im Agent-Mode, aber auf jeden Fall in den Office-Agents profitieren werden. Beziehungsweise wird das ja sicherlich dann auch nochmal spannend, weil wir dann ja auch zum ersten Mal formal sauber Entropic-Modelle im Researcher-Agent beispielsweise benutzen können. Weil damit ging es ja eigentlich los, dass der besseres Reasoning bekommen sollte oder bekommen hat und die Europäer so ein bisschen in die Röhre geguckt haben.
Nur wenn es ihnen wichtig war, dass die Daten nur im europäischen Raum verarbeitet werden. Kleinigkeiten. Für ein amerikanisches Mittelstandsunternehmen wie Microsoft ist das eher etwas, was mal runterfallen kann.
Ja, genau. Ja, das sind so die Rahmenbedingungen eigentlich, ne? Und jetzt haben wir den Zustand, dass wir den Agent Mode haben. Ich glaube, in Word mittlerweile GA. In den anderen Anwendungen, glaube ich, offiziell noch nicht, aber zumindest teilweise verfügbar. Im Zweifelsfall mit der Kennzeichnung Preview. Und die Office Agents halt nicht verfügbar, aber primär deswegen, weil wir halt die Abhängigkeit zu den Entropic-Modellen haben. Und solange die Entropic-Modelle in einem europäischen Tenant nicht aktiv sind, keine Office Agents.
Ganz viel lautes Nicken an der Stelle. Ich glaube, das passt als sehr gute Zusammenfassung. Habt ihr mit anderen Modellen schon mal gespielt in irgendeiner Form?
Also ja und nein. Also ich habe mit für Recherchen irgendwie Perplexity mal getestet. Da kann man ja dann auch wieder unterschiedliche Modelle auswählen. Ich weiß nicht, ob es an meinen Themen liegt oder an der Art und Weise, wie ich prompte. Aber so die riesengroßen Unterschiede, von denen man manchmal so liest, habe ich jetzt persönlich noch nicht wahrgenommen. Also es ist irgendwie im Mittel, würde ich sagen, alles so gerade noch auf einem Niveau. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, so hey, warum benutze ich eigentlich Copilot? Perplexity ist doch viel besser oder so. Und genauso der Gegentest, was wir auch in Kundengesprächen oft haben mit ChatGPT direkt, ist ja viel besser als Copilot, kann ich auch nur so, nachvollziehen. Ich weiß, also ja, die Antworten sind anders formuliert, mal sind sie länger, mal sind sie prägnanter. Also ja, das kann schon sein, dass dann in der Einzelsituation einem die Antwort besser gefällt. Aber wenn es wirklich um die formale Korrektheit geht und ich mich frage, was für ein Quatsch hat ein Copilot da gerade zusammen fantasiert und ich mache das Gleiche mit ChatGPT, dann kommt da mit so großer Wahrscheinlichkeit, zumindest in meinen Tests, der gleiche fantasievolle Quatsch bei raus. Also da sehe ich noch keinen so großen Unterschied. Also dieses, ja, ich weiß nicht, wie geht's euch damit?
Ja, ähnlich. Also der Unterschied zwischen einem ChatGPT, was ich tatsächlich bisher noch sehr viel benutze, im Verhältnis zu einem Copilot ist sehr, sehr gering geworden. Also ich merke schon deutlich, immer wenn es um Arbeitskontext geht, wenn es um Informationen geht, die ich auf dem Tenant habe, die ich im Zusammenspiel mit Kundendokumenten habe, dann nehme ich Copilot und die Antworten sind richtig gut. Also das, was vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht so gut war, das merke ich inzwischen nicht mehr. Also irgendwo ein großer Unterschied zwischen den Modellen, eben weil da sehr viel auch an den Rahmenparametern, an den REC drumherum gebaut wurde. Also Responsible AI teilen, wie mit den Antworten und den Prompts umgegangen wird, sodass es sich wirklich auch gut anfühlt in Copilot. Was ich festgestellt habe, ist, dass es eben schon auch unterschiedliche Modelle für verschiedene Schwerpunkte gibt. Und da warte ich ein bisschen drauf, bin ich gespannt, wie gut sich Anthropic schlägt, wenn es um Researching geht. Ich habe es gemerkt, als ich über den Visual Studio Code Agent Mode gearbeitet habe und da mit Codex und mit Claude tatsächlich auch unterschiedliche Programmiersachen habe erledigen lassen, Code reviewen lassen. Das war schon ein deutlicherer Unterschied.
Wobei, da vielleicht als Einwurf noch zu, weil hatte ich mich zuletzt noch mit Developer-Kollegen zu unterhalten, die halt auch sehr stark so in Richtung Claude geguckt haben und gesagt haben, so, hey, das ist so Maß der Dinge. Und das habe ich natürlich in Visual Studio Code auch mal ausprobiert. Nun bin ich halt kein Pro-Code-Developer, sondern mehr so im PowerShell-Bereich unterwegs. Und da habe ich jetzt halt auch nicht so riesengroße Unterschiede gesehen. Und da sagten mir halt Kollegen, naja, das liegt halt einfach daran, dass es halt keine höhere Sprache ist. Ne? Also wenn ich das halt mit einer Sprache wie C-Sharp oder so probieren würde, dann werden da halt erst aufgrund der klaren Definition, was halt, ne, und weil es halt kompiliert werden muss und so weiter, werden halt die unterschiedliche deutlicher. Also deren Erklärung, was
jetzt anspruchsvoller ist als jetzt ein PowerShell-Skript. Hm? Weil es anspruchsvoller ist als ein PowerShell-Skript und dann eben die
AI. Ja, und nicht so viel Spielraum.
Ja, okay.
Und ich glaube, das ist auch das, was bei uns in den nächsten Wochen und Monaten so als kleines Geschenk für alle, die entweder in-house oder auch ja als externe Beratung irgendwie unterwegs sind, eine größere Herausforderung sein wird, dann zu benennen, wann nutze ich denn jetzt Claude als Anthropic-Modell und wann benutze ich tatsächlich das, was wir schon seit einem Jahr drin haben in dem Researcher, also die GPT-Modelle von OpenAI im Standard einfach dahinter. Also wo macht es dann nochmal diesen Unterschied? Ich denke, das wird auch eine Herausforderung sein, die wir erst mit viel Erfahrung und auch Feedback von den Fachabteilungen dann sammeln werden. Persönliche Einschätzung gerade.
Also ich kann mich noch sehr gut an die Diskussion erinnern, als es die ersten, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch im Co-Pilot, als die ersten GPT-4o-Möglichkeiten gab und die User auswählen konnten, mit welchem Modell sie denn jetzt arbeiten. Und viele aber gesagt haben, das soll am Ende des Tages für den End-User gar keine Rolle spielen, ob er jetzt mit GPT was auch immer oder GPT-4o oder 5 oder jetzt ja heutzutage schon 5.2 wird eingeblendet, ob er damit arbeitet, sondern er soll einfach seinen Prompt absetzen und das System soll eigentlich den User entscheiden, welches Modell benutze ich jetzt und entsprechend wird dann die Antwort generiert. Und das ist halt ein bisschen schade zu sehen, dass diese gefühlt, was abgelegt wurde, jetzt wieder aufkeimt, weil wir eben jetzt nicht mehr nur noch ChatGPT haben, sondern demnächst dann auch hoffentlich als Europäer. Und unter Umständen kommen dann ja auch noch weitere Modelle dazu. Da wird es mit Sicherheit spannend und bleibt abzuwarten, wie Microsoft dort den Co-Piloten aufstellen wird. Ob sie auch so eine Art Router, wie es den jetzt schon für den ChatGPT 5 gibt, entwickeln werden, dass diese Entscheidung dem End-User einfach abgenommen wird. Und der User einfach seinen Prompt formuliert und im Hintergrund es dann das Programm für uns löst, zu fragen, ich gehe zu ChatGPT oder zu welchem LLM auch immer gerade angebunden ist.
Ich mag den Gedanken, dass wir irgendwann vielleicht mit Copilot so weit sind, dass wir ein Interface haben, bei dem wir unterschiedliche Aufgaben stellen. Und dann genau diese Router-Entscheidung stattfindet, in welches Modell das dann geht. Dass wir aber immer mit dem Wissen dahinter sind, dass wir in einem geschützten Raum sind, dass unsere Daten nicht zum Trainieren der Modelle benutzt werden, dass wir ein sehr gutes, geschlossenes System haben für die Data Security, aber die höchste Flexibilität haben, weil jetzt unterschiedliche Modelle mit dazukommen. Und den größten Mehrwert dann am Ende des Tages für den Endnutzer. Und dann wird es dann auch aus meiner Sicht wieder etwas, wo wir uns nicht mehr nur durch reine Feature unterscheiden, also was geht jetzt in welche Applikation mit Copilot, sondern tatsächlich auch mal diesen Weg haben. Copilot lohnt sich, weil du dort das Beste aus den verschiedenen Welten bekommst. Einer der Gründe, warum DeepSeek ja so erfolgreich war, war dieser Ansatz zu sagen, DeepSeek selbst hat unterschiedliche Bereiche, in denen es arbeitet. Stelle ich eine mathematische Frage, dann werden die sprachlichen Sachen mit Grundinformationen gefüttert, aber nicht mehr diese ganzen Wissen aus den Lexikas zusammengetragen und dann mitverarbeitet und das Wissen daraus gezogen, sondern nur der mathematische Teil und ein bisschen Sprache, damit es nicht klingt, als hätte einer mit A plus B ist C und irgendwas geantwortet, sondern da sinnvoll was rauskommt. Aber das war so das, der ein Grund, warum das so erfolgreich war, dieses Modell. Und das mal übertragen als Gedanke Richtung Copilot, dass wir dann diesen Router, der dazwischen ist, den du gerade angesprochen hast, Thorsten, haben, um dann unterschiedliche Modelle anzusprechen. Das könnte, glaube ich, was sein, wo Microsoft auch einen Mehrwert im Vergleich zu anderen Herstellern bietet, die eben immer nur ein Modell direkt mit integrieren. Aber da ist auch viel Wunschdenken und was wäre, wenn jetzt mit bei, ne? Wir sprechen in einem Jahr nochmal.
Ich find's auch gut. Vor allen Dingen fände ich es gut, wenn dadurch ja dann auch einfach diese Fragestellung in den Hintergrund tritt, welches Modell verwende ich denn jetzt? Weil, ja, klar, aus technischer Sicht kann ich das natürlich nachvollziehen, dass das schön ist, da irgendwie drin rumzuklicken und auszuprobieren, was denn jetzt passiert, wenn ich irgendwie eine bestimmte Einstellung wähle. Weil natürlich hat man dann auch so gerade als Techie, ne, so ein bisschen noch das Gefühl, da mehr Einfluss drauf nehmen zu können, die Qualität der Ergebnisse ist und so weiter. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, am besten wäre doch so ein Do-What-I-Mean-System, ne? Also wo halt eben am besten auch gar keine Rückfragen mehr kommen, sondern wo auch einigermaßen formulierter Prompt eben halt zu einem vernünftigen Ergebnis führt. Und welches Modell dann im Hintergrund verwendet wird und so weiter, muss mir doch eigentlich egal sein dürfen.
Genau das.
Ja, AI, oder?
Ja. Wenn die Governance von den Admins stimmt, die sagen, das darf verwendet werden, um Data Security zu gewährleisten. Das
als gesetzt.
Das klingt wie ein wunderbarer Weihnachtstraum. Findet ihr nicht auch?
Wunderbar, auf jeden Fall. Könnte man schon fast sagen, das ist ein Schlusswort, oder? Ein wunderbarer Weihnachtstraum für AI.
Hört sich gut an.
Finde ich sehr gut. Und dann würde ich zumindest mal den Talk-Teil auf den normalen Weg für die Talk-Zuhörer schließen und sagen, teilt das gerne mit allen, die schon immer diesen wunderbaren Weihnachts-Co-Pilot-Traum haben wollten. Und natürlich mit Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante. Und es war mir eine Freude, Adrian, Thorsten, lieben gerne immer wieder.
Ebenso.
Schönes Crossover.
Vielen, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Zuschauer, Zuhörer. dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Türchen 22 geöffnet habt. Nochmals vielen Dank an die MVP-Community, aber auch an den Anastasios, diese Aktion ins Leben gerufen zu haben. Und dann bleibt uns nur, euch schöne, ruhige und besinnliche Feiertage zu wünschen. Genießt die Zeit zwischen den Tagen, sofern ihr die Möglichkeit habt. Und dann kommt gut und vor allem gesund ins neue Jahr 2026. Und ich bin mir sicher, bei irgendeinem dieser unzähligen Community-Events 2026 werden wir uns dann auch wieder persönlich sehen.
Genau. Vielen Dank und danke fürs Zuhören und bis bald.